Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und ich glaube, es ist noch nicht zu spät, euch allen noch ein gesundes neues Jahr 2025 zu wünschen. Und wie üblich habe ich auch für die heutige Folge einen Gast, den ich hier im virtuellen Podcast-Studio begrüßen kann. Und zwar ist es der Simon Strauß. Hallo Simon.
Servus zusammen.
Ja, bevor wir hier einen Blick zurück auf die Vorrunde und einen Blick voraus auf die Rückrunde werfen, hier noch ein paar Worte in eigener Sache. Viele von euch werden sich über die sehr geringe Frequenz von Folgen seit dem Sommer gewundert haben. Da kamen einige Dinge wie berufliche Belastung und gesundheitliche Probleme zusammen. Das wollen wir im neuen Jahr wieder ein wenig anders gestalten. So zumindest unser Neujahrsvorsatz. Der Plan ist, dass wir zumindest eine Folge pro Monat auf den Weg bringen. Wenn es mehr wird, dann hat sicherlich auch niemand was dagegen. Und ja, wir sind aber auf alle Fälle auch im Jahr 2025 weiterhin für euch da und das wieder in hoffentlich deutlich gesteigertem Umfang. Ja, Simon, dann schauen wir uns doch einfach mal die Hinrunde der zweiten Liga an oder etwas provokativ gefragt. Wann hast du angefangen, an eine vorzeitige Demission von Miroslav Klose zu denken?
Gute Frage. Gegen Hertha und Hannover war schon sehr dürftig. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, weil von Anfang an gesagt wurde, wir geben ihm die Zeit, die er braucht. Dann hat aber natürlich auch noch mit reingespielt, was man so dann über die Medien oder befreundete Journalisten auch mitbekommen hat.
Schöne Grüße an Uli an der Stelle.
Ja, nicht nur. Und dann dachte ich mir, ja, schauen wir mal, wie sich's entwickelt. Also den Glauben hatte ich nie wirklich aufgegeben. Ich dachte nur, ja, das berühmte schwierige Umfeld könnte, also nach einem 0-4 gegen Magdeburg, 0-2 gegen Hertha, 0-2 gegen Hannover, zwischendrin halt mal ein schmeichelhafter Sieg gegen Ulm. Da hatte ich wirklich alle Hoffnung auf Jotti gesetzt, dass er sich da nicht verunsichern lässt durchs Umfeld, was er ja zum Glück auch nicht mit sich hat machen lassen.
Ja, so gefühlt gab es aber nimmer viele, die er zu Miroslav Klose gehalten haben zu dem Zeitpunkt. Ne? Also wenn du so in diverse Blasen geschaut hast, sei es hier, sei es bei meinen XXL-Glubberern und so weiter, da ist überall der Kopf des Trainers gefordert worden. Und ehrlich gesagt war ich damit ein bisschen überfordert, ne? Weil wir hatten doch einen ziemlich gewaltigen Umbruch in der Sommerpause. Jede Menge Personen, die gegangen sind, neue Spieler, die gekommen sind. Wir haben einen neuen Vorstand. Es ist der gefühlte 100. Wiederaufbau bzw. Neuaufbau in der Sommerpause. Und dann wird nach wenigen Spieltagen dann schon wieder alles, ja, in Frage gestellt, mehr oder minder. Warst du noch jemand, der gesagt hat, ja, ich halte zu Klose und glaub dran? Oder wärst du jetzt auch nicht derjenige gewesen, der irgendwie gesagt hat, naja, wenn es ein Feuern, dann ist es so?
Da ich ja keinerlei Einfluss auf die Entscheidungen habe, glücklicherweise vielleicht auch, hätte ich sowieso nehmen müssen, wie es kommt, habe aber schon auch bei den Spielen im Stadion schon auch genauer hingeschaut und man konnte immer wieder kleine Verbesserungen auch bei den Niederlagen erkennen. Dann hat eben eine Kombination, ein Passspiel schon besser funktioniert als die Woche davor. Man hat sich öfter in aussichtsreiche Positionen gebracht. Und deswegen war ich schon weiter der Befürworter von Klose, weil ich auch eben gesagt habe, schaut mal, es tut sich was, es entwickelt sich was. Vielleicht geht's euch zu langsam, aber gebt den Jungs, also inklusive Trainerteam, einfach noch ein bisschen Zeit zueinander zu finden. Und ich bin eh immer eher der Freund, der sagt, also ein Trainer, einen neuen Trainer vor allem, kann man nach 10 Spieltagen kann man den beurteilen. Und wenn man jetzt mal schaut, was war der 10. Spieltag, wenn man den Pokal mit einrechnet, das sind wir bei Preußen Münster. Und der 11. Spieltag war das Derby.
Genau, und ich sage mal, ich habe so im für mich die...
Oder nee, der 10. Spieltag war sogar das Derby. Ich habe noch ein Testspiel mit reingerechnet gehabt.
Dann mal. Ja, das kommt hin. Also genau, 10. Spieltag war das Derby. Und ich habe für mich die Hinrunde mal so in ja 4 Phasen eingeteilt. Das ist einmal Phase 1a bis einschließlich Pokal erste Runde in Saarbrücken. Phase 1b ab Darmstadt bis zur ja so oft schon zitierten Länderspielpause, nach der alles anders wurde. Eigentlich im Prinzip eine Phase, aber ich habe sie nochmal unterteilt, und zwar in die Spiele ohne Julian Justwan und dann in die Spiele mit Julian Justwan. Da komme ich auch dann gleich nochmal drauf zu sprechen, warum ich das für mich so unterteilt habe, aber das ist schon ein entscheidender Punkt, denke ich mal. Dann haben wir die Phase vom Derby bis einschließlich Paderborn und dann die letzten 4 Saisonspiele, also Düsseldorf bis Braunschweig. Der Grund, warum ich da eine ziemliche Unterscheidung mache mit Spielen mit Julian Justwan und ohne Julian Justwan: ich fand, der 1. FC Nürnberg hat im Sommer eine tolle Vorbereitung gespielt. Ich meine, dass man ein 3:0 zur Saisoneröffnung im Max-Morlock-Stadion gegen Juventus Turin nicht zu hoch hängen sollte, das ist, glaube ich, allen klar gewesen und hat auch, glaube ich, niemand wirklich gemacht. Allerdings hat man da sich eine Spielidee ausgedacht. Diese Spielidee war, ohne einen Zehner, wie wir es die ganzen letzten Jahre gehabt haben, teils mit einer falschen Neun vorne, und ja, es war ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so. Dann kam Julian Justwan als der eigentliche, ja, einer von 2 Königstransfers im Sommer, fand ich eigentlich, also zumindest während der Sommertransferperiode. Und da hast du plötzlich einen richtigen Spielgestalter, also diesen Zehner, den wir uns schon lange gewünscht haben, der aber in unserem Spielsystem, wie es auch im Sommer in der Vorbereitung einstudiert wurde, eigentlich überhaupt nicht vorgekommen ist. Und da hat man dann, denke ich, ziemlich Zeit auch gebraucht, um ihn da Stück für Stück zu integrieren. Ich weiß nicht, ist das jetzt nur was ich mir vielleicht so schön rede, oder ging dir das ähnlich, dass du das so in dieser Art und Weise gesehen hast?
Nee, also bin ich ganz, ganz bei dir. Also Justwan war mit der Königstransfer auf jeden Fall und hat das Spiel danach immer mehr geprägt. Und dieses Warten hat sich ausgezahlt. Würde ich jetzt so mal sagen. Und auch da konnte man dann eben erst, ja, also wirklich genau auch einen Blick auf die Mannschaft werfen, beziehungsweise die Mannschaft an sich bewerten, nachdem sie wirklich komplett war.
Ja, und es kamen ja auch noch ein paar andere Dinge dazu, ne? Also zum einen, ein Stefanos Tsimas hat ein bisschen Zeit gebraucht, um sich ein bisschen zu akklimatisieren am Pfalznaweier. Mahir Emreli war verletzt, als er verpflichtet wurde. Und nach diesem Spiel gegen Preußen Münster hat Miroslav Klose noch eines gemacht. Er hat von 4er auf 3er respektive 5er Kette umgeswitcht. Und ich glaube, da war in dieser Länderspielpause kam dann irgendwie alles zusammen. Tsimas war plötzlich fit und hat sich recht gut eingelebt gehabt. Dann kam auch noch Mahir Emreli, der endlich fit war. Die Fünferkette hat funktioniert. Flick war plötzlich draußen. Also nicht, dass ich es jetzt an ihm persönlich festmachen möchte. Aber es war halt plötzlich eine andere Spielidee da. Und ja, vom Zeitpunkt her hätte es eigentlich niemals besser passen können als direkt vor diesem 4:0 dann in der Westvorstadt.
Ja, und vor allem, es war das, was ich vorher angedeutet hat, was ich auch schon meinte, also man konnte kleine Verbesserungen sehen, aber diese klare Spielidee, die war halt immer noch nicht zu erkennen. Man konnte sie in Ansätzen erkennen, also von hinten raus spielen, schnell durchs Mittelfeld kombinieren und dann die Stürmer einsetzen. Die Versuche waren erkennbar, aber was in dieser Länderspielpause da scheinbar geleistet wurde, ist schon stark. Also und ja, es ging ja dann nach dem Derby auch einfach fröhlich weiter mit dem Scheibenschießen gegen Regensburg, wo man aber halt auch sagen muss, so schön 8 geschossene Tore sind, gegen den letzten 3 zu kassieren, der damit seine geschossenen Tore verdoppelt, da konnte der Trainer auch erkennen, ja, okay, vorne passt soweit, aber hinten müssen wir noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Und das wurde ja dann die nächsten Spiele schon auch besser.
Ja, es wurde in der Hinsicht deutlich besser, allerdings auch zu Lasten der Offensive, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, HSV und Lautern, das waren beides Spiele, wo man den gegnerischen Keeper in die Kickerelf des Tages geschossen hat. Beim HSV hat man auswärts nur 1-1 gespielt. Ich glaube, selten wäre ein Auswärtssieg in Hamburg verdienter gewesen. Dann dieses Spiel gegen Lautern, da musste eigentlich zur Halbzeit auch schon ja im Prinzip haushoch führen und hast dann unterm Strich noch Glück, dass du ja kurz vor Schluss nicht noch eins reinkriegst und dann 0-0 spielst. Aber es waren zumindest Spiele, wo man sagen konnte, jo, also was die Mannschaft da auf dem Platz zaubert, das ist schon à la Bonheur.
Ja, also beim Lautern-Spiel, da war ich ja auf Island, hatte das Laptop mit Sky dabei, saß dann mit dem Uli Dickmeier in unserer Ferienwohnung in Reykjavik. Die anderen waren schon bei Konzerten. Uli und ich haben einen Club geguckt, waren dann mit der hakeligen Internetverbindung am Hadern, weil sich ständig Sky aufgehängt hat. Aber und wenn wir damit nicht am Hadern waren, waren wir mit der Chancenverwertung vom Club am Hadern. Also schon allein die erste Chance von Tsimas, die am Pfosten geht, wo wir uns dachten, oh Gott, wie schön und wie perfekt macht er das alles und dann hoppelt das Ding an den Pfosten. War ein wilder Abend. Also da hat es danach dann ein paar 10-Euro-Biere gebraucht zum Verdauen.
Aber trotzdem ist der Club bis dahin immer noch ungeschlagen geblieben. Das hat sich dann das Wochenende drauf leider geändert. Und zwar in Paderborn. Im Prinzip ging es von der ersten Minute an so weiter wie bisher in dieser Phase seit dem Derby. Der Club hat das Spiel gemacht, hat überragend gespielt, ist in Führung gegangen, aber hat dann kurz vor Schluss...
Führung war für Paderborn.
Oh, Entschuldigung, ja.
Grimaldi direkt mit dem ersten Torschuss.
Richtig, genau, aber dann sind wir in Führung gegangen, sind gekontert, haben das wieder ausgeglichen und dann in Führung gegangen. Aber ja, im Prinzip muss man sagen, hat Lukas Kwasniok da schon entdeckt, wie man den Club da so ein bisschen auch entschlüsseln kann. Und Ja, da fing dann, das war dann mehr oder minder auch der Beginn einer Phase, wo ich jetzt auch nicht mehr ganz so überzeugt war, dass das alles wirklich so gut ist, wie man es vielleicht in dieser Phase nach dem Derby so gemacht hat, sondern dass sich das alles etwas mehr einnordet. Also zum Beispiel Unentschieden zu Hause gegen Düsseldorf, die Auswärtsniederlage in Elversberg, dann in Köln nochmal verloren. Und schon warst du dann auch in der Tabelle wieder so dermaßen unter Druck, nachdem du halt auch teilweise Spiele nicht gewonnen hast, wie gegen HSV und Lautern, wo du haushoch überlegen warst, dass man in der Tabelle dann schon wieder ziemlich unter Druck war und sogar vorm letzten Hinrundenspieltag auch wieder hinter die grün-weißen Freunde aus der Vorstadt dann zurückgefallen ist.
Ja, und also ich würde jetzt auch sagen, also wirklich ausgecoacht hat uns gar nicht mal Kwasniok, sondern das war Elversberg, das war Steffen. Der hat das Spiel taktisch so gut gemacht, dass der Club wirklich da ja keinen Stich gemacht hat, mehr oder weniger. Also es ist klar, wir gehen in Führung durch Kastrop, aber das Steffen hat da Jander im Mittelfeld so zugestellt, also das war wirklich bei jedem Angriff konnte man sehen, dass mindestens ein Elversberger den Passweg zu Jander zustellt und ein weiterer bei Jander in der Nähe ist, um den komplett an seiner Kreativität zu hindern und auch da einfach Offensivgefahr zu entwickeln. Und also da auch Chapeau an Horst Steffen. Also das war taktisch richtig, richtig gut und hat uns hat schon auch gezeigt, es ist, wenn wir so zugestellt werden, ist es schwierig, unser Spiel zu entwickeln, und da fehlt uns dann halt eben doch noch die alternative Spielidee.
Ja, an der Stelle dann vielleicht auch mal, dass wir mit so diesen gewissen Vorurteilen aufräumen. Es gibt irgendwelche kleinen Mannschaften im Profifußball oder gerade in der zweiten Liga. Ich meine, Elversberg wird immer so ein bisschen belächelt, aber wenn man sich mal anschaut, was da in den letzten Jahren gerade von Horst Steffen auch aufgebaut wurde, was da für ein Fußball gespielt wird, da können sich andere etablierte und sogenannte Traditionsvereine ganz gern mal ein Scheibchen abschneiden. Also diese Nummer mit dem Underdog möchte ich jetzt endgültig mal an der Garderobe abgeben und eigentlich nicht mehr hören, weil das trifft absolut nicht mehr zu. Ja, entsprechend waren wir dann gegen Braunschweig natürlich fast schon mit dem Rücken zur Wand. Den herben Rücken zur Wand ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es hätte kein sonderlich fröhliches Weihnachtsfest in Nürnberg gegeben. Und auch da kamen halt wieder so ein paar Punkte. Man ist in Führung gegangen und aus welchem Grund auch immer nimmt man dann immer ein Stück, ja, Geschwindigkeit aus dem Spiel. Man zieht sich zurück, ist nicht mehr konsequent dran. Und dann, ja, geht eben nach vorne nicht mehr viel.
Ja, das verstehe ich auch nicht, weshalb sie dann immer in diese Passivität verfallen. Ich weiß nicht, ob sie dann denken, ja komm, jetzt ruhen wir uns mal ein bisschen aus, überlassen dem Gegner den Ball und schauen, dass wir dann kontern können. Klar, mit so ballsicheren Leuten im Mittelfeld wie Jander, Kastrop, Justwan und Stürmern wie Zimas vorne, sind es zwei, drei schnelle Bälle. Und schon hat man ein Kontertor geschossen, aber ja, die anderen sind halt auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Und wenn man denen den Ball gibt, dann kann es schon auch mal scheppern. Gerade wenn unsere Abwehr doch ab und zu mal zu einem Patzer neigt. Also würde ich jetzt zum Beispiel auch einen Finjeltsch nicht ausnehmen, der zwar immer noch ein Riesentalent ist, aber doch auch in den letzten Spielen dann etwas überspielt gewirkt hat.
Ja, bevor wir da so ein paar Punkte uns nochmal rausgreifen aus der Vorrunde, die uns aufgefallen sind, nehmen wir alle nochmal einen tiefen Schluck aus unserem Wasserglas und sind dann gleich wieder hier zurück bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Franz Beckenbauer, Lichtgestalt, Fußball-Ikone, Weltmeistermacher. Ein Mann, der den Fußball revolutionierte und Generationen begeisterte. Doch wo Licht ist, da gibt es auch Schatten und Beckenbauers Leben war da keine Ausnahme. In unserem neuen Podcast beleuchten wir die Höhen und Tiefen seiner Erfolge, seine Menschlichkeit, aber auch die Kontroversen, die ihn bis zuletzt begleiteten. Hört rein in die neueste Folge der 100 Fußballlegenden. Franz Beckenbauer, einer wie sonst wirklich keiner. Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Total Beklubbt. Mein Gast ist heute der Simon Strauß. Ja, Simon, direkt vor der Pause hast du es angesprochen. Finjeltsch, ein Riesentalent, aber immer mal wieder auch so für einen kleinen Bock gut. Das sind so Dinge, man schiebt es auch ganz gerne ein bisschen auf die Jugend von ihm und allgemein, dass die Mannschaft eben sehr, sehr jung ist. Und ich glaube, gerade in der Abwehrkette hinten wäre es ganz gut gewesen, vielleicht Finjeltsch mal den ein oder anderen Spieltag eine Verschnaufpause zu geben. Aber ja, gefühlt war ja da eigentlich niemand da. Und unterm Strich musste man ja schon froh sein, dass man einen André Carafiat, den man vor der Saison erst einmal hat zum Test vorspielen lassen und ihm dann einen Einjahresvertrag gegeben hat, weil man gedacht hat, er ja, ist so ein Ergänzungsspieler, der dann aber in dieser Dreierkette wirklich als Stamm gebraucht wurde und seine Sache dann so gut gemacht hat, dass man den Vertrag verlängert hat. Aber hinter ihm, Jeltsch und dem Captain Robin Knoche, war halt erstmal eine große Lücke da. Ne? Also da hat es im Kader dann schon noch ein Stück gefehlt.
Ja, also man hat noch Nick Seidel, der ja auch ein paar Spiele gemacht hat. Nick Seidel ist auch ein großes Talent. Der hat seine Sache jetzt auch nicht schlecht gemacht, aber man hat auch gemerkt, es fehlt bei ihm schon noch ein bisschen. Er hat mir jetzt zum Beispiel beim zweiten Testspiel am Sonntag gegen Ingolstadt sehr gut gefallen. Man muss aber halt auch sagen, das war eher eine Ingolstädter B11, also da haben ja, glaube ich, auch 16-Jährige gespielt. Aber wie er das Tor von Valentini vorbereitet hat, er ist da alleine mehr oder weniger, ich glaube, mit einem Doppelpass oder so, die komplette linke Seite entlang noch ein Gegenspieler getunnelt und dann abgeklärt in die Mitte zu Valentini gegeben. Also er macht sich und er wird auch, wenn er sich weiter so entwickelt, definitiv eine Alternative werden, beziehungsweise hat er dann auch das Zeug mit einem Robin Knoche oder einem André Carafiat um den Startelfplatz zu kämpfen. Genauso auch wie Tim Drexler.
Ja, zu den Neuzugängen und den Bewegungen im Kader kommen wir dann noch. Was sind denn so Sachen, die dir so als Fazit zu dieser Vorrunde einfallen? Also mein erster Punkt war, wir haben 5 Siege, aber allesamt nur gegen Teams aus der unteren Hälfte. Also wir haben zum Beispiel gegen kein einziges Team gewonnen, das in der Tabelle auf Rang 11 oder drüber steht. Fehlt's trotzdem noch so am letzten Quäntchen?
Ja, also das fehlt noch ein bisschen so an der Abgeklärtheit. So ein, so ein Ding nach Hause zu schaukeln, beziehungsweise auch, nehmen wir das Spiel gegen HSV, wenn wir die 4-1 aus dem eigenen Stadion geschossen hätten, hätte sich wahrscheinlich niemand beschwert. Also es war eins der stärksten Spiele, die ich vom Club gesehen habe. Und da muss man dann natürlich auch sagen, wäre Stefanos Tsimas ein bisschen erfahrener, hätten wir die wahrscheinlich 4-1 aus dem Stadion geschossen, weil dann hätte er die Dinger gemacht und wäre nicht ständig an Heuer Fernandes gescheitert. Also es ist natürlich schön, so eine spielfreudige junge Mannschaft zu sehen. Man muss aber dann eben auch mal einen Misserfolg oder mal ein bisschen Pech, das eben aufgrund der fehlenden Erfahrung, der fehlenden Abgeklärtheit dann eintritt, muss man halt in Kauf nehmen, wenn man das so haben will. Und ich nehme das gern in Kauf. Also sie spielen wieder schön Fußball und das ist das, was man als Fan sehen will. Und immerhin schießen sie ja auch Tore. Aber es könnten mehr sein.
Ja, das sind wir gleich bei einem Punkt. Und zwar wird auch immer rausgestellt, was der Club für einen Altersschnitt hat. Es ist im Moment die jüngste Mannschaft seit 1985, die der Club im Moment ins Rennen schickt. 85, jeder wird sich zumindest aus Erzählungen erinnern, wenn er selbst noch nicht alt genug ist, aber die sogenannten jungen Wilden um einen Stefan Reuter, Dieter Eckstein, Charlie Dorfner, wie sie alle geheißen haben. Dazu kommt, der 1. FC Nürnberg hat in dieser Saison bereits 7 Spielern, die noch für die U19 spielberechtigt wären, Spielzeit gegeben. Und zwar waren es Forkel, Seidel, Jeltsch, Tsimas, Lubach, Yilmaz und Janisch. Das ist schon enorm, ne, was da an jungen Spielern zum einen überhaupt im Kader ist. Das finde ich jetzt auch für die Rückrunde noch mehr, da kommen wir dann noch dazu. Aber allein die Tatsache, dass man diese Spieler nicht nur irgendwo im Kader hat oder bei der U23 ja, verhungern lässt oder geparkt hat, wie es in der Vergangenheit leider oftmals war, sondern man setzt jetzt wirklich um und gibt diesen Spielern auch das Vertrauen und dementsprechend auch die Spielzeit.
Ja, und das ist also da erstmal ein ganz, ganz großes Lob an Michael Wiesinger und sein NLZ-Team, weil ohne deren hervorragende Arbeit würden wir nicht so einfach junge Spieler in den Zweitligakader schmeißen können, die dann auch wirklich echt gute Leistungen bringen. Und also ja, also nehmen wir Janisch, war überraschend, dass er spielt, hat aber seinen Job super gemacht. Ist jetzt natürlich schade, dass er sich im Trainingslager verletzt hat, weil der hätte noch ordentlich Druck auf die Arrivierten machen können. Und also und genauso in Dustin Forkel, der jetzt leider auch mit Rheuma, glaube ich, zu kämpfen hat und deshalb nicht fit ist. So jemand in der Hinterhand zu haben, den man dann in Sturm schmeißen kann oder ins offensive Mittelfeld und der da alle durcheinander wirbelt, das ist schon was, wo uns, glaube ich, einige Mannschaften beneiden, weil viele in der zweiten Liga haben nicht so viele junge Spieler, die man ohne Bedenken für die letzte halbe Stunde oder mehr reinschmeißen kann.
Ja, du hast jetzt mit Janisch und Fockel auch zwei Spieler genannt, die ja mehr oder minder absolute Eigengewächse sind. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel auch einen Stefanos Tsimas anschaut oder auch einen Raphael Lubach, das sind ja Spieler, die zum ersten FC Nürnberg gekommen sind, weil sie auch gesehen haben, hier bekommen junge Spieler ja die Möglichkeit, sich zu beweisen, da bekommen sie Spielzeit. Und wenn ich sehe, gerade Raphael Luba, ich meine, der kommt mir in all dieser Bewertung der ganzen Vorrunde immer ein bisschen zu kurz. Aber wenn der im Mittelfeld reingeworfen wird, dann merkst du eigentlich so gut wie überhaupt keinen Unterschied, ob da jetzt ein Janda rausgeht oder ein Jusvan rausgeht oder ein Kastrop rausgeht. Also der setzt es wirklich um und da merkst du kaum einen Unterschied.
Und man merkt ihm seine Spielfreude auch an. Das ist natürlich, er will immer noch einen Haken, noch ein Trickle, lieber getunnelt als vorbeigelegt. So dieses, ja. Der will zocken. Das ist so ein Junge, der liebt den Fußball, der will zocken, der will. Natürlich schleicht sich da ab und zu dann auch mal so der Bruder Leichtfuß ein bisschen ein. Dass er dann doch, hätte er vorher gespielt, wäre es vielleicht ein bisschen aussichtsreicher gewesen, als wenn er noch einen Haken schlägt und dann leider hängen bleibt. Aber er ist halt auch schon so weit, dass er dann eben nicht den Kopf hängen lässt und hinterher guckt, sondern sofort in den Zweikampf geht, um sich den Ball wieder zu holen. Und er war nicht umsonst einer der herausragenden Spieler in der U19-Bundesliga.
Das mit dem Defensivverhalten sollte so ein kleiner Seitenhieb gegen einen ehemaligen Mittelfeldspieler sein, Simon?
Nee, aber es ist ja grundsätzlich eher so, dass so diese technisch versierten, offensiv ausgerichteten Spieler durchaus auch ein kleines Problemchen mit der Defensive haben. Und das kann man von der C-Klasse bis in die Bundesliga beobachten. Von daher sollte das jetzt kein Seitenhieb sein, aber ja, das könnte ein Grund sein, warum nur eine Mannschaft über 10 Millionen geboten hat.
Ja, dann kommen wir doch mal zu, wenn wir schon beim Name-Dropping sind, was sind denn so Namen für dich, die in der Vorrunde sowohl positiv als aber auch negativ irgendwie rausgestochen haben?
Ja, fangen wir ganz hinten an. Jan Reichert, kein größerer Klops in seiner ersten Profisaison bislang, macht seinen Job sehr ordentlich. Wir hatten diese Saison noch keine einzige Torwartdiskussion und gefühlt hatten wir jede Saison vorher mindestens einmal eine Torwartdiskussion.
Ja, und ich finde auch, dass er seinen Job von Woche zu Woche eigentlich souveräner macht. Also er wird lauter. Er war von Anfang an schon jemand, der seine Kette vor sich dirigiert hat. Das waren so Dinge, die mir zum Beispiel am Patrick Rakowski früher, wenn der mal für Raphael Schäfer gespielt hat, da hat mir das immer so ein Stück weit gefehlt. Und deswegen war ich auch immer so ein Verteidiger auch von Chris Martenia, weil der eben auch jemand ist, der seine Vorderleute in der Gegend rum dirigiert, auch mal lauter wird. Und da hat sich Reichert schon ein bisschen was abgeguckt. Also da absolut bin ich bei dir.
Genau, und dann in der Abwehr. Für mich, also was Jeltsch kann, was Knoche kann, war klar. Und dass sich der André Karafiat da so einfindet und so unauffällig, aber einfach sauber seine Arbeit macht, hätte ich nicht erwartet. Und also bin da auch schwer von ihm begeistert und er scheint auch ein wirklich netter Typ zu sein. Also wenn man so sich die Sachen auf seinem Insta oder auch beim FCN in den sozialen Medien anschaut, also er scheint echt ein sehr lustiger, sehr umgänglicher Zeitgenosse zu sein.
Der sich auch absolut mit dem Verein identifiziert, ne? Also mit jeder Äußerung und jedem Post, den er macht. Also das ist jetzt nicht irgendwie gespielt, sondern man kauft es ihm auch ab.
Immer Arbeit, FCN. Ja, und im Mittelfeld von den Festverpflichteten ist Janda einfach der Königstransfer.
Also da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, ne? Also der erste Transfer, den er vor dieser Saison getätigt hat, schon kurz nach der vergangenen Winterpause, noch von Dieter Hecking im Übrigen, sollen wir mal nicht verschweigen. Aber das ist schon wirklich enorm, was er Woche für Woche an Leistung bringt. Wie unaufgeregt er da spielt, und also es ist schon, macht schon wirklich Laune, ihm dazu zu schauen.
Ja, und auch was der an Kilometern runterspult. Also der ist ja nur am Rennen. Die ganze Zeit. Also es ist faszinierend für so einen jungen Spieler, der schon auch wirklich so abgeklärt ist, zu sehen. Das ist wirklich gut. Auch finde ich, Just war auch ein super Transfer, weil er eben mit seiner Erfahrung die Jungen im Mittelfeld dann doch auch, ja, denen noch ein bisschen mehr Sicherheit gibt. Und ja, also er hat jetzt, glaube ich, 10 Scorerpunkte. Entschuldigung. Also da, ja, also der ist bis auf die 2 Elfmeter gegen Düsseldorf ist er im Soll.
Das mit den Elfmetern wollte ich jetzt noch hinten reinschmeißen, aber da ärgert er sich, glaube ich, selber am meisten drüber, dass die nicht drin waren.
Dann, ja gut, vorne Zimas, da braucht man nicht drüber reden.
Kannst du dich noch erinnern, als wir die Saisonvorschau gemacht haben, als wir das kurz angerissen haben mit diesen 18 Millionen Euro, die eine Kaufoption sein soll, wo wir da mehr oder minder nur müde gelächelt haben, dass das halt ja so ein kleiner Platzhalter vielleicht ist. Hätten wir uns beide wahrscheinlich nicht träumen lassen, dass die vielleicht tatsächlich jetzt dann im Sommer gezogen werden.
Ja, also hätte ich nie gedacht. Ich war auch am Anfang der festen Meinung, die haben da einfach ein Komma vergessen bei 1,8 Millionen und jetzt spielen sie das Ding halt mit. Ja, also ich würde mich freuen, wenn wir ihn nach Ende Januar noch bei uns sehen. Aber wenn jetzt Liverpool einen großen Geldbeutel aufmacht und sagt, pass auf, wir zahlen euch 30 Millionen und dafür ist er sofort bei uns, dann wird unser Finanzvorstand nicht Nein sagen können.
Dann sollen Sie mir bitte nur eines versprechen. Lasst Zimas dann in dem Zeitraum zwischen Ziehen der Option und Geldeingang von Liverpool kein Training mitmachen. Nicht, dass es so Klubesk dann irgendwie läuft.
Ja, die Option kann man ja nur mit dem Geld von Liverpool ziehen.
Also nicht, dass dann irgendwie eine Verletzung kommt, weil dann können wir den Verein, glaube ich, finanziell aufwickeln und das war's dann.
Ja, liebe Zuhörer, wir haben rumgerätselt. Wir hatten doch schon mal einen Spieler, für den ein Millionenangebot im Raum stand, dann hat er sich verletzt und dann wurde nichts draus. Wisst ihr noch, wer das war? Gerne in die Kommentare und auf Facebook, Insta, sonst wo.
Ja, das war, was mir auch noch aufgefallen ist an der Vorrunde, Simon. Wusstest du, dass der Club noch nie einen so hohen Zuschauerschnitt in der zweiten Liga hatte, als in dieser Hinrunde?
Nee.
34.489 Fans, die im Schnitt zu den Heimspielen gekommen sind. Das spricht zum einen dafür, dass auch ja Mannschaft und Fans sich wieder ein bisschen angenähert haben. Das war ja in den letzten Jahren ab und an auch ein bisschen eine schwierige Nummer. Spricht aber auch natürlich dafür, dass es Auswärtsfans von anderen Vereinen gibt, die fleißig ihre Mannschaften unterstützen und mitreisen. Also es macht schon Spaß, in der zweiten Liga da Fußball zu gucken.
Muss man aber auch noch relativierend dazu sagen, dass wir halt jetzt in der Vorrunde Heimspiel gegen Schalke hatten, Heimspiel gegen Kaiserslautern hatten, Heimspiel gegen Düsseldorf hatten, was alles drei, also Schalke ist sowieso immer voll, aber alle drei Mannschaften sind sehr haben sehr reisefreudige Fans. Da kommt Hertha noch dazu. Magdeburg hat auch immer viele Leute dabei. Also wir hatten jetzt schon auch fantechnisch die guten Heimspiele für einen Schnitt.
Wobei du eines nicht vergessen darfst, du hast in der Rückrunde jetzt, du hast das Derby noch. Hannover bringt auch immer ganz gut Fans mit.
KSC.
Der KSC bringt Fans mit. Du hast den HSV, der immer jede Menge Fans mitbringt. Und du hast den ersten FC Köln. Also ja. Ich glaube, da brauchen wir uns...
Ich glaube, wir haben einfach eine verdammt geile zweite Liga die Saison.
Ja, da darf ich Sky zitieren. Die beste zweite Liga aller Zeiten. So, und jetzt habe ich mich endgültig hier unglaubwürdig gemacht. Also
in dieser Saison auf jeden Fall schon allein wegen... Vereinen wie Preußen Münster, Ulm. Nein, nichts gegen Preußen Münster und SSV Ulm. Das sind immerhin Traditionsvereine und nicht irgendwelche Konstrukte. Von daher ist es schön, sie in der Liga zu haben.
Ja, und bevor wir uns so ein paar negative Sachen, die uns in der Vorrunde aufgefallen sind, anschauen, atmen wir nochmal ganz kurz durch und melden uns dann gleich wieder zurück hier bei Total Beglubbt auf meinsportpodcast.de.
Die Australian Open, das erste Grand Slam des Jahres. Und mit Chip and Charge seid ihr auf dem Laufenden. Jeden Morgen gibt es die Nachtwache, einen 5-minütigen Überblick über all das, was in der Nacht passiert ist, während ihr schläft. Und so täglich wie möglich gibt es den regulären Podcast mit Philipp Joubert und mir, Andreas Thies.
Willkommen zurück bei einer weiteren Runde Total Beglubbt. Mein Gast ist noch immer der Simon Strauß. Herr Simon, so ein paar Namen, die uns positiv aufgefallen sind, haben wir schon zitiert, aber es gibt natürlich auch, also mir fallen zumindest ganz spontan mal zwei Spieler ein, die am ersten Spieltag noch in der Startelf standen, da sogar getroffen haben und jetzt so dermaßen außen vor sind, dass man eigentlich schon den einen überlegt abzugeben, den anderen schon abgegeben hat. Ich rede natürlich von Florian Pick und von Kanji Okunuki.
Ja, ich dachte, Ziff Zivatze.
Also da bin ich jetzt nicht ganz so böse, dass der nicht mehr bei Karlsruhe unter Vertrag steht, weil der hat ja gegen uns regelmäßig nicht nur einmal getroffen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ja, aber...
Nee, aber darf ich da noch kurz einhaken? Eine kleine Anekdote. Also der ein oder andere weiß ja, dass meine Frau aus Karlsruhe stammt und unsere Nichte, also die Tochter meines Schwagers, sagt schon immer, wenn Fußball im Fernsehen läuft, Budu. Also da ist Budu schon ein Teil der Familie geworden, mehr oder weniger. Ja, mein Schwager ist jetzt auch etwas traurig, hat aber gemeint, gegen uns reicht Wanizek.
Ja, dann schauen wir mal am Sonntag, was das dann so wird. Dann könnt ihr euch dann familienintern nochmal unterhalten.
Auf jeden Fall.
Ja, aber Florian Pick, eigentlich als ja, gedachter Führungsspieler gekommen, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Also ich denke auch immer noch mit Grauen an seine Torchance gegen Braunschweig zurück, als er allein auf dem gegnerischen Torwart zuläuft und das Ding dann versemmelt. Fällt da eigentlich nicht mehr viel dazu ein, ne?
Nee. Ich konnte ja beim Spiel nicht im Stadion sein, hab aber dann die letzten 10 Minuten oder so auf dem Handy in der Tram geguckt. Unter anderem diese Chance. Ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja, also muss auch sagen, jetzt im Testspiel gegen Ingolstadt kam er ja dann auch zum Einsatz. Es war, ja, er lief da drin rum wie Falschgeld schon fast. Also es war wirklich, er hatte kaum Bindung zum Spiel. Ein paar okay Aktionen hat er gebracht, aber sonst wirklich, also ja, also es zeigt ja auch, dass Valentini das Tor gemacht hat und nicht Pick, wobei man da sagen muss, ja, zu 10% gehört das Tor Pick, weil er ist aus dem Weg gegangen und hat Valentini den Ball überlassen.
Das ist schon mal was, ne? Aber ja.
Ja, ich habe mir deutlich mehr von ihm erwartet. Eben auch, dass er dieser Führungsspieler ist. Aber klar, er ist halt ein Spieler für die offensive Außenbahn eher. Und wenn du mit dieser Position, mit diesen Positionen nicht spielst in unserem System, ist es für ihn genauso eben wie für Kanji Okunuki, der uns ja jetzt verlassen hat, schwierig, da einen Platz zu finden. Auch ein Benny Goller, für den ist im System halt leider auch kein Platz mehr, so sehr ich ihn mag.
Ein Spieler, für den eigentlich schon Platz wäre im System, weil einen guten Stürmer kann man immer brauchen, ist Jani Serra. Von dem hatte ich persönlich mir sehr, sehr viel eigentlich versprochen. Da ist auch sehr, sehr wenig zu sehen gewesen. Es wurde dann auch diskutiert, bricht man die Leihe ab, soll jetzt aber wohl doch noch weitergehen. Da wurde viel über Fitness und Einstellungen auch geschrieben. Und glaubst du, dass da in der Rückrunde von ihm noch was kommen wird?
Ich hoff's. Also fit sollte er ja mittlerweile sein. Also es hat ja auch selten erlebt, dass ein Spieler so deutlich von dem Trainer in den Medien auch kritisiert wird, aber da hat Klose kein Blatt vor den Mund genommen. Hat gesagt, also so fit wie der aktuell ist, spielt er nicht. Und Serra hat sich das ja wohl auch zu Herzen genommen, kam dann auch wieder zu Kurzeinsätzen. Aber ich würde jetzt mal sagen, mit einem Sturm Emreli Serra wird man nicht so viele Tore haben, wie wir jetzt haben. Also da ist Zimas schon ein ganz anderer Kandidat. Und ja, ob die Leihe jetzt weitergeführt wird oder nicht, entscheiden andere. Ich könnte darauf verzichten. Wir haben mit Lukas Schleimer noch einen Mann für den Sturm, den ich lieber auf dem Platz sehe, weil der einfach nicht so ausrechenbar ist wie Jani Serra.
Der übrigens wieder ein sehr geiles Tor in diesem Testspiel gemacht hat, ne? Wo er sich den Ball geklaut hat.
Ja, und reingemacht. Er hat übrigens dieselbe Aktion ein paar Minuten später fast nochmal gemacht, ist da aber am Torhüter gescheitert. Aber da hat er auch wieder gelauert auf den Rückpass und hat ihn abgelaufen und anstatt vorbeizulegen, scheitert er da am Torwart.
Ja, von Kanji Okunuki hatten wir es schon gehabt, der uns jetzt auch verlassen hat. Er ist zurück zu Gamba Osaka nach Japan gewechselt. Angeblich für eine Ablöse von 550.000 Euro. Was eigentlich nicht so schlecht ist. Wenn man mal bedenkt, dass er beim 1. FC Nürnberg ja mehr oder minder ein richtiges Katastrophenjahr hinter sich hatte. Weil seitdem er nicht zum Asien Cup mitfahren durfte, hat er ja eigentlich keine Leistung mehr gezeigt und fand es sehr schade, weil er hat halt doch ziemlich stark angefangen, aber umso stärker jetzt dann auch in diesem einen Jahr dann nachgelassen. Der zweite Spieler, von dem wir uns alle, glaube ich, sehr, sehr viel versprochen hatten, wo es auch am Anfang richtig gut losging, ist Joseph Hangbo. Da hat man auch die Leihe abgebrochen und ihn jetzt für 300.000 Euro zu Wigan Athletic in die dritte englische Liga transferiert. war ich auch erstaunt, dass wir da noch so viel Kohle rausbekommen haben.
Ja, aber die Engländer haben es ja. Und ja,
es Olaf ist, Rebbe kann verkaufen.
Olaf Rebbe ist ein sehr guter Verkäufer, ja. Naja, ich habe mir, also Joe Hungbo, ich mochte seinen Spielstil. Er war ein sympathisches Kerlchen. Hätte mir auch mehr von ihm erhofft. Und ja, das ist was wir mit Kadepp gemeinsam haben. Ich hatte tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt, mir noch ein Hangbo-Trikot zu holen letzte Saison. Und genauso wie der Kollege Golotze habe ich es leider verpeilt.
So ein Kandidat für eine Trikotbeflockung wäre eigentlich auch immer Tim Handwerker gewesen. Derby Timmy ist auch immer sehr kontrovers diskutiert worden. Die einen haben immer über ihn geschimpft, dass seine Flanken nicht kommen und. Ich fand ihn immer, ja, der war auch immer mit Herzblut dabei und ist jetzt gewechselt zu Jan Regensburg, nachdem er ja eigentlich jetzt nach seinem zweiten Kreuzbandriss innerhalb kurzer Zeit jetzt endlich wieder verletzungsfrei ist. Ich find's menschlich sehr, sehr schade. Ich hätte ihn sehr, sehr gerne noch weiterhin bei uns gesehen. Aber so rein aus finanzieller Sicht muss man sagen, eigentlich fast schon ein Move, den man machen musste, weil er ist, glaube ich, gefühlt noch der Einzige gewesen, der so einen Altvertrag gehabt hat, der ihm, ja, ich glaube sogar zum Topverdiener gemacht hat, ne?
Ja, also er müsste mit einer der Top-Verdiener gewesen sein. Ich kann es aus finanzieller Sicht genau wie du verstehen. Menschlich, ich fand Handwerker immer super Typen. Ich glaube, es wird wahrscheinlich im Rückspiel gegen Regensburg kein Clubfan pfeifen, wenn Tim Handwerker am Ball ist. Es ist, denke ich mal, ein absolut nachvollziehbarer Wechsel.
Und hoffentlich nicht gegen uns treffen wird. Aber ich möchte jetzt keine Geister beschwören.
Ich wünsche ihm 16 Superspiele und ein beschissenes gegen uns. Und viel Gesundheit. Also das ist das Wichtigste für ihn, dass er jetzt endlich mal vielleicht ein paar Saisons ein stabiles Knie hat. Und ja, er soll wieder zu alter Stärke, außer gegen uns, zurückfinden. Und ich wünsche ihm auf seinem weiteren Weg wirklich nur das Beste. Weil, wie gesagt, er hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Wenn er gespielt hat, immer ein Beißer, ein Rackerer. Also so ein Spieler, den du einfach in deinem Team brauchst. Und ja, also ihm hat man auch wirklich immer abgekauft, dass er sich mit dem Verein auch identifiziert.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche ihm auch alles Gute, vor allem ganz, ganz viel Gesundheit, und vielleicht kann er ja ein bisschen was dazu beitragen, dass der Jan in der Rückrunde doch noch die nötigen Punkte dann holt, wenn es nicht gerade ausgerechnet gegen uns ist. Drei Abgänge. Dementsprechend, das war so die Vorgabe, die auch Miroslav Klose gegeben hat, denn er würde gerne mit einem kleineren Kader arbeiten. Waren die drei Abgänge nötig, um einen Neuzugang zu präsentieren? Und zwar Tim Drexler, 19 Jahre alt, Spieler der TSG Hoffenheim, hat am Anfang der Saison einige Spielminuten gesammelt unter Matarazzo. Unter Ilzer war er überhaupt nicht mehr gefragt. Der setzt da mehr auf erfahrene Innenverteidiger. Er ist Innenverteidiger, kann angeblich alle Positionen in der Dreierkette hinten drin spielen. Und man hatte ihn eigentlich schon beim FC Magdeburg gesehen, als es dann plötzlich hieß, nee, der wechselt nach Nürnberg. War ich schon ein Stück weit erstaunt, muss ich sagen.
Ja, ich hatte das auch so gar nicht auf dem Zettel, bis es plötzlich hieß, Drexler statt Magdeburg nach Nürnberg. Und dann so, okay, wer ist das? Ah ja, cool, Innenverteidiger. und konnte ihn jetzt eben gegen Ingolstadt aussehen. Da hat er die zentrale Position der Dreierkette gespielt. Links Seidel, rechts Winners Osabe. Und also er hat das mit einer Abgeklärtheit gemacht, also auch wirklich dann so Szenen, die anderen Verteidiger wissen noch nicht, wie sie jetzt hin sollen zum Ball und er oder zum Gegner und er kommt einfach von der Seite, läuft einen Ball ab und startet direkt einen Gegenangriff. Also so Dinge, die, wie man sie zum Beispiel auch von Finn Jeltsch teilweise sieht, und also an dem werden wir Spaß haben. Und es wird jetzt eben auch für unsere drei Stamm-Innenverteidiger aus der Dreierkette nochmal ein bisschen anstrengender im Training, um den Stammplatz zu behalten. Also der drängt gewaltig von hinten.
Ja, man muss auch eines sagen, man hat ihn nur bis zum Ende der laufenden Saison ausgeliehen, ohne Kaufoption. Und er ist eigentlich aus Hoffenheim nur weg, weil er Spielpraxis sucht.
Ja.
Und also da wird es wohl wahrscheinlich so aussehen, dass er in erster Linie mit André Carafiat im Clinch liegen wird, wer da spielt. Ich glaube, Robin Knoche wird so oder so gesetzt sein, als nicht nur als Kapitän, sondern auch als erfahrener Mann in der Abwehrkette. Finn Jeltsch ist das Tafelsilber, das lässt man spielen und dann dürfte es wahrscheinlich auf ihn rauslaufen.
Wobei ich mir schon auch vorstellen kann, dass er nach 60 Minuten mal für Knoche kommt, um den auch Belastungssteuerung zu betreiben. Also zutrauen würde ich es ihm, dass danach kein Tor durch irgendeinen Fehler seinerseits passiert.
Ja, und sagen wir mal so, es ist ja nicht so, dass auch ein Robin Knoche nicht schon Gegentore, zumindest der Aktien dran gehabt hat in der Vorrunde. Also da war jetzt auch nicht alles fehlerfrei. Und ob das jetzt ein erfahrener Ü30-Spieler macht oder ein 19-Jähriger, spielt dann ja unterm Strich eigentlich auch gar nicht die große Rolle.
Robin Knoche hat zwar ein hervorragendes Stellungsspiel, was natürlich seine Geschwindigkeitsdefizite auch wettmacht, aber da ist halt geschwindigkeitstechnisch sind Drexler und Seidel gerade in so Situationen, wo es mal in ein Laufduell oder in einen Zweikampf gehen muss, da deutlich weiter vorne. Also die sind mir beide als sehr, sehr spritzig, sehr, sehr schnell aufgefallen am Sonntag.
Der Club hat weitere Spieler noch verpflichtet. Allerdings jetzt erstmal nicht für die erste Mannschaft. Da ist zum einen Jakob Suva vom VfB Stuttgart, Innenverteidiger. Suva, musste ich kurz überlegen und da war doch mal was.
Dito.
Richtig, das ist der kleine Bruder von Mario Suva, der unter Robert Klaus da ein paar Spiele gemacht hat. Hat ein bisschen Verletzungsprobleme in den letzten Jahren gehabt und ist jetzt erstmal für die U23 vorgesehen. Und dann ganz frisch, ich glaube gestern oder vorgestern, ein Piet Skobel vom Eimsbütteler TV, so ein richtiger Sturmtank vorne drin, der hat in dieser Saison in 22 Spielen in der Oberliga Hamburg 22 Tore und 7 Vorlagen erzielt. Ist gerade mal 19 Jahre alt, könnte wahrscheinlich jetzt in naher Zukunft erstmal das Sturmproblem in der U23 beheben, das wir da haben, seitdem Julian Kahn ja nicht mehr da ist. Aber schauen wir mal, vielleicht entwickelt er sich weiter so und dann könnte er perspektivisch zumindest dann mal was für die erste Mannschaft dann sein.
Angeblich, also wenn man den Medien glauben darf, wollte Klose ihn ja auch unbedingt. Also wo habe ich es heute gelesen, dass sich Klose klar für ihn ausgesprochen hat. Und ich meine, also wer, wenn nicht Miro Klose, weiß, was ein guter Stürmer ist.
Da kann ich dir nur zustimmen. Ne? Also der beste WM-Torschütze aller Zeiten, der wird genau wissen, was ein Stürmer kann, was nicht oder was er an Potenzial hat. Ja, das waren jetzt mal alle fixen Ab- und Zugänge. Über ein paar Spieler wird noch diskutiert, ob man sie abgibt. Immer ganz vorne genannt ist natürlich Thailand Duman, der gefühlt jetzt schon seit vielen, vielen Jahren irgendwie versucht, endlich mal den Sprung in die Startelf zu packen. Dann hat er mal wieder ein Spiel, was er gut macht, wo er auch von Beginn an macht. Dann ist er wieder mal verletzt und der hat irgendwie so nicht wirklich das Glück gepachtet bei uns, ne?
Nee, wirklich nicht. Also er macht teilweise wirklich sehr stabile Spiele auf der 8. Dann sieht man ihn wieder wochenlang nicht. Ich weiß auch nicht. Und er scheint ja nicht weg zu wollen. Aber ich weiß nicht, ob er hier so einen guten Vertrag hat, dass er sich sicher ist, so viel Geld nirgendwo anders zu verdienen. Oder ob es ihm hier einfach so gut gefällt. Also da lasse ich, ja, da werde ich jetzt nicht. Aber ja, also wenn er spielen will, muss er eine Schippe drauflegen und seine Leistungen halt auch bestätigen.
Zwei Spieler, die auch immer wieder genannt werden, hauptsächlich deswegen, weil ja ihre eigentliche Position bei Miro Klose im System eigentlich nicht mehr vorhanden ist. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Das ist zum einen Benny Goller, das andere ist Florian Pick. Da wird es auch schwierig für die beiden, ja, Einsatzzeiten zu kriegen. Und ich glaube, beiden würde man mit Sicherheit keinen Stein in den Weg legen, wenn da eine Anfrage käme.
Ja, vermutlich nicht. Also Pick hat jetzt auch mehr so im zentralen Sturm im Testspiel gespielt. Aber wie vorhin schon gesagt, also viel zu sehen war nicht von ihm. Benny Goller hat im Mittelfeld aber ordentlich gewirbelt, nachdem er reinkam. Also da waren schon ein paar schöne Tempoläufe auch dabei. Aber dann, wie so häufig, halt so ein Goller der Woche gemacht, indem er einfach die falsche Entscheidung getroffen hat. Ich schreibe Benny Goller noch nicht ab. Ich mag den Kerl und würde mir so sehr wünschen, dass der endlich lernt, richtige Entscheidungen zu treffen und uns noch irgendwie viel Freude macht. Weil wenn er noch ein bisschen an Körpermasse zulegt, kann er ja sicher auch die defensive Außenbahn belegen oder besetzen und dort nach vorne antreiben. Also ganz abschreiben würde ich ihn noch nicht. Aber ja, wenn man einen Abnehmer für ihn findet, wird man wahrscheinlich bei einem halbwegs vernünftigen Angebot nicht zweimal nachdenken beim Club.
Wobei man halt der Fairness halber auch sagen muss, sowohl Benny Goller als auch Thailand Duman sind beide erst in diesem zweiten Testspiel 20 Minuten vor Schluss dann reingekommen. Das war halt schon auch ein ziemlich deutliches Signal. Ne?
Deutlicher Fingerzeig, ja.
Ja, ansonsten gab es noch Spieler, über die man in der Presse wohl auch diskutiert hat. Zum einen Yannis Serra, haben wir vorhin ja auch schon beleuchtet, der soll jetzt erstmal bleiben. Ebenso war im Gespräch, ob man Jonas Hofmann, heißt der Jonas? Nee.
Yannick.
J. Siehst du? Die Cousins meiner Kinder heißen Yannick und Jonas. Da habe ich das durcheinander gebracht. Ja, ich glaube, man war kurz davor, ihn vielleicht für die Rückrunde oder länger mal zu verleihen, aber durch die Verletzung von Tim Janisch, der hat ja einen Teilriss des Innenbandes im Knie, ist das Ganze dann obsolet geworden. Ja, und dann hat man noch wohl diskutiert, die Leihe von Michael Sevcik abzubrechen, aber was man so jetzt aus dem Trainingslager und auch aus der Führungsetage gehört hat, wird er wohl jetzt dann auch bleiben, denke ich mal. Ne?
Also der hat mir auch als Ballverteiler im Mittelfeld relativ gut gefallen im Testspiel.
Der hat auch in der zweiten Liga, wenn er gespielt hat, oder im Pokal, wo er dieses tolle Tor gemacht hat, hat er mir auch sehr gut gefallen. Also ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, dass der so wenig Spielzeit bekommen hat in der Hinrunde.
Ja, ich glaube, da war auch ein bisschen so dieses Defensivverhalten, das man halt im Mittelfeld schon erwarten sollte, hat da wohl ein bisschen gefehlt. Und ja, nur schön spielen bringt halt nichts.
Ja, das waren so die Kaderbewegungen, die wir in der Winterpause hatten. Wir machen jetzt nochmal eine ganz kurze Unterbrechung und dann unterhalten wir uns schon mal darüber, was so ja, der Fluch der guten Leistung ist. Nämlich wird im Sommer der nächste Umbruch auf den 1. FC Nürnberg warten und da werden wir ein paar Namen mal droppen. Wir sind gleich wieder zurück hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Franz Beckenbauer, Lichtgestalt, Fußball-Ikone, Weltmeistermacher. Ein Mann, der den Fußball revolutionierte und Generationen begeisterte. Doch wo Licht ist, da gibt's auch Schatten und Beckenbauers Leben war da keine Ausnahme. In unserem neuen Podcast beleuchten wir die Höhen und Tiefen seiner Erfolge, seine Menschlichkeit, aber auch die Kontroversen, die ihn bis zuletzt begleitet. Hört rein in die neueste Folge der 100 Fußballlegenden. Franz Beckenbauer, einer wie sonst wirklich keiner. Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Total Beklubbt. Ganz tapfer an meiner Seite ist heute immer noch der Simon Strauß. Und ja, ich habe es vor der Unterbrechung schon mal angeteasert. Wir haben sehr viele junge Spieler, die gute Leistungen zeigen. Aber das Ganze bleibt natürlich nicht so ganz unentdeckt. Und entsprechend wird im kommenden Sommer spätestens da der nächste Umbruch kommen. Es werden einige Spieler uns verlassen. Ich meine, bei einigen, da braucht man gar nicht groß diskutieren. Also Stefanos Tsimas wird so oder so weg sein, oder Simon?
Ja, also wir können von Glück sprechen, wenn er uns bis Ende der Saison erhalten bleibt. Und sonst ist der nach dem Ende dieser Saison, außer irgendjemand schenkt dem Club 18 Millionen, definitiv weg.
Meine Hoffnung ist ja immer noch, dass Liverpool ihn tatsächlich kauft. Das sind wohl 29 Millionen Euro irgendwie im Gespräch, weil Liverpool in der Pole Position ist gegenüber den Bayern, die da angeblich auch überlegen. Und vielleicht haben sie ja im Kader gar nicht so viel Platz und wollen ihn noch ein bisschen entwickeln lassen und dass er dann in der kommenden Saison noch einmal für uns spielt. Aber ja, ich höre schon wieder auf zu träumen.
Sie könnten uns dann auch für den Rest der Saison Mo Salah leihen.
Das wäre doch ein fairer Tausch, ja. Also, ja, könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, oder Diogo Jota. Also, die haben da schon ein paar interessante Spiele in der Offensive.
Die würden sich, glaube ich, auch in der zweiten Liga ganz gut durchsetzen, ja.
Ja, denke ich auch.
Der nächste Spieler, über den ja auch schon des Öfteren gesprochen wurde, dass er ja den 1. FC Nürnberg verlassen wird. Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass wir ihn überhaupt fest verpflichten, aber der 1. FC Köln hat uns da ein kleines Geschenk gemacht. Das ist Jens Castrop. Der wird im Moment auch mit der Bundesliga in Verbindung gebracht. Insbesondere Werder Bremen und Union Berlin sind wohl an ihm dran. Und da er einen Vertrag nur bis 2026 hat, wird im Sommer die letzte Möglichkeit sein, für ihn noch ein bisschen Kohle zu machen. Also dementsprechend wird das dann wahrscheinlich auch beendet werden im Sommer.
Aber es ist ja auch angeblich der FC Sevilla an ihm dran. Also vielleicht wechselt er ja auch nach Spanien. Die Spanier sind ja auch dafür bekannt, doch gern mal ein paar Mark 50 mehr zu zahlen als deutsche Bundesligisten wie Bremen oder Union Berlin.
Wobei das schon wieder dementiert wurde, was ich gelesen habe. Und Sevilla hat dringend jemanden gebraucht, der schon in der Winterpause kommt. Der Club hat sich darauf wohl auch gar nicht eingelassen. Und die haben jetzt, glaube ich, irgendjemand verpflichtet. Mir ist jetzt nur der Name entfallen, aber mir hat er
naja, vielleicht das verletzt gelesen. Er sich, ja. Sie wollen ihn im Sommer dann trotzdem.
Ja, schauen wir mal. Wäre natürlich auch immer wieder gehandelt wird. Ich nenne ihn immer so schön unser Tafelsilber. U17 Europa- und Weltmeister Finn Jeltsch. Da hat man zwar eine ganz gute Verhandlungsposition, der hat einen Vertrag bis 2028, aber deutscher Innenverteidiger, wenn dann Vereine wie Frankfurt oder Gladbach den Hut in den Ring werfen, da wird es in der zweiten Liga dann eng für einen Club und angeblich, habe ich heute gelesen, ist jetzt wohl auch West Ham an ihm interessiert. Also könnte der nächste zweistellige Millionentransfer dann werden, denke ich mal.
Das wäre okay, dafür kriegt man einen halbwegs anständigen Innenverteidiger. Aber ja, es ist, ich würde ihn natürlich noch gern noch länger beim Club sehen. Also ich denke, Finn ist auch so ein geerdeter Typ, also weiß, was er im Club hat. Aber er weiß natürlich auch, was sich ihm an Chancen bieten kann. Also gut, Gladbach mit der aktuellen Leistung wird höchstwahrscheinlich nicht international Saison. Frankfurt schon. West Ham, ja. Also da sind viele Türen für ihn offen. Also es stand ja auch heute, also die Leute stehen Schlange für ihn. Es würde mich freuen, aber auch wundern, wenn wir ihn nächste Saison noch bei uns sehen.
Apropos wundern, das ist was mich wundert, nämlich der für mich beste Spieler in der Hinrunde, Kasper Janda, dass da noch nichts kolportiert wurde, dass irgendein Bundesligist da Interesse dran zeigt. Also wenn ich Manager oder Sportdirektor beim Bundesligisten wäre nach zusammen mit Stefanos Tsimas der Spieler, den ich mir als erstes wahrscheinlich rausgesucht hätte. Aber da hört man noch nichts, ne?
Nee, also es gibt keinerlei Gerüchte, aber also er hat ja, glaube ich, auch Vertrag bis 28. Da und jetzt schon einen Marktwert von 2,5 Millionen. Also würde ich jetzt mal sagen, muss schon auch jemand mit einem großen Geldbeutel kommen und im Mittelfeld hast du halt auch bei Erstligisten deutlich andere Qualitäten als jetzt ein Kasper Janda. Er ist überdurchschnittlich für die zweite Liga. Ich würde ihn auch gerade bei einem Verein, sagen wir mal, aus der unteren Hälfte, Tabellenhälfte der ersten Liga absolut sehen. Aber ja, die sind halt auch im Mittelfeld teilweise schon sehr gut aufgestellt. Also, aber vielleicht hat da auch Jotti und auch Olaf Reppe direkt gesagt, nö, könnt ihr vergessen. Also noch einen geht man nicht her. Ich finde auch, dass man zum Beispiel Kastrop durchaus mit einem sich weiterentwickelnden Lubach problemlos ersetzen kann.
Absolut. Also Lubach, ich hab mir vorhin schon mal ziemlich gelobt. Also er hat mir sehr imponiert in dieser Hinrunde. Ihm würde ich das also auch absolut zutrauen. Was ich ihm noch nicht ganz zutraue, wäre einen Kasper Janda zu ersetzen, weil da wird es eher schwierig.
Genau.
Ja, und dann enden im Sommer dann auch noch die Laien bei Michael Sefcik, bei Jani Serra, bei Yilmaz und bei Drexler. Was da dann passiert, muss man halt abwarten, ob man da noch mal die Laien verlängern will oder ob man sie überhaupt verlängern kann. Also bei Yilmaz könnte ich es mir sehr, sehr gut vorstellen.
Da ist man wohl ja, glaube ich, auch schon in Gesprächen, um die Leihe zu verlängern. Also gerade weil er sich jetzt immer mehr in Kader spielt und auch eine, ja, diese schöne jugendliche Unbekümmertheit zeigt und da auf der linken Seite wirklich Rabatz macht.
Im Übrigen die Linksverteidigerposition, eine der im Kader, wo ich mir in der Hinrunde bislang am wenigsten Gedanken gemacht hat, ne?
Ja, absolut.
Weil Suarez zeigt schon auch, dass er nicht umsonst schon so viele Profispiele auf dem Buckel hat. Hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Ich hätte ihn da schon eher so in Richtung altes Eisenfass da ja eingeschätzt, aber da hat er mich sehr lügen gestraft.
Ja, also klar hat er ab und zu mal wieder sein Geschwindigkeitsdefizit, aber ja, macht er wie sonst ein Javier Pinola durch Stellungsspiel wieder gut. Ich will ihn jetzt nicht weiter mit Pinola vergleichen, weil es ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, aber vielleicht hilft der Trainer Pinola da auch ein bisschen mit.
Ja, Simon, der 1. FC Nürnberg war dieses Jahr das erste Mal nicht irgendwie großartig weiter weg im Trainingslager. Man hat es schön verkauft, indem man gesagt hat, man geht zum Partner Adidas auf den sogenannten Home Ground. Ich glaube ja trotzdem, dass das eigentlich hauptsächlich deswegen war, weil man da kräftig Kohle sparen konnte. Was man nicht ganz bedacht hat, war, dass die keinen einzigen Platz mit Rasenheizung haben. Und deswegen war das Ganze wohl ja eher eine schwierige Veranstaltung, sage ich mal. Man kann noch von Glück sagen, dass das Wetter noch so einigermaßen mitgespielt hat, aber optimal war es wohl mit Sicherheit nicht, ne?
Ja, aber das ist, also ein Trainingslager, der Sinn dahinter, also erschließt sich mir eh im seltensten Fall, weil du hast sehr selten bessere Verhältnisse als zu Hause. Also rein von einem, ich glaube nicht, dass ein Sporthotel einen besseren Greenkeeper hat als ein Sportverein, also als ein Bundesligaverein. Von daher, ja, also ich denke, wenn sie dort in Ruhe trainieren konnten, ist das völlig ausreichend. Es muss, also mit zwei Wochen Trainings oder einer Woche Trainingslager änderst du ja auch nicht alles, was das komplette halbe Jahr davor trainiert wurde. Von daher wird ein Trainingslager für mich immer etwas zu hoch gehängt.
Was man nicht zu hoch hängen kann, ist die Tatsache, dass man relativ glimpflich durch dieses Trainingslager gekommen ist, nämlich nur mit zwei Verletzungen. Kukuczka hat eine Adduktorenzerrung, ist aber für die Profis eher hinfällig, weil er sowieso nur Keeper Nummer 3 ist in der Reihenfolge. Ein bisschen ärgerlicher ist da der Teilriss des Innenbandes im Knie von Tim Janisch. Wir haben es vorhin schon mal gesagt, gegen Braunschweig. Ich habe mir auch ein bisschen die Augen gerieben, weil ich fand schon, dass er einer der auffälligsten Spieler auf dem ganzen Platz war. Und ich glaube, da in der Rückrunde, wenn er fit ist, Oliver Willassen, der schon auch ein guter Spieler ist, aber da doch noch ein bisschen Druck geben kann. Aber es sind zumindest keine schlimmen sonstigen Verletzungen passiert. Und dementsprechend konnte man dieses doppelte Testspiel gegen den FC Ingolstadt zumindest mit einigermaßen voller Kapelle antreten. Es war ja so, ich glaube vormittags war im Max-Morlock-Stadion das Spiel, ja mehr oder minder, auch wenn es Miroslav Klose so nicht deklariert hat, das Spiel der A-Mannschaft. Und das Ganze unter Ausschluss der Öffentlichkeit und dann am Nachmittag, da warst ja du dann zugegen am Max-Morlock-Platz, die B11 auch wieder gegen Ingolstadt. Ingolstadt ist ja nicht so das allerbeste Pflaster, da haben wir ja schon einiges an
7:0.
Ja, genau. Und ich hab das jetzt rausgelesen. Seitdem wir die Relegation gegen Ingolstadt bestanden haben, gab es 4 Spiele gegen Ingolstadt, in denen wir nur einen einzigen Punkt geholt haben, aber 0:14 Tore. Das waren 2 Pflichtspiele und 2 Testspiele. Und dafür ist es 2-1 bei den A-Mannschaften und es 3-0 bei den B-Mannschaften doch endlich mal wieder, ja, Balsam auf die Seele, oder?
Ja, auf jeden Fall. War schön, mal wieder einen Sieg gegen Ingolstadt zu erleben.
Können wir ganz kurz die Tore noch nachreichen. Im ersten Spiel hat Stefanos Tsimas einen Doppelpack geschnürt. Beim anderen Spiel, das hat man schon gesagt, Lukas Schleimer hat ein Tor erzielt. Ich glaube mal hier im Rallye per Elfmeter, den er selber rausgeholt hat.
War er auch der Gefaulte, ja.
Genau. Und dann Enrico Valentini auf seine alten Tage wird er noch zum Mittelstürmer, das 3-0. Ja, entsprechend steht jetzt am kommenden Sonntag das erste Pflichtspiel der Rückrunde dann an. Zu Gast ist im Max-Morlock-Stadion der Karlsruher SC. Eine Mannschaft, die sich oben ziemlich festgespielt hat. Aber ich denke mal, so arg viele Überraschungen wird es beim Club in Sachen Aufstellung nicht geben, weil ich glaube, es sind nur zwei Positionen, wo ich mich jetzt nicht festlegen würde, wer da spielt.
Ja, es ist halt die Frage, spielt er mit Zweiersturm oder mit Flick als Absicherung? Momentan deutet wohl mehr auf Flick hin als Emreli. Und also wählt wohl eher die sicherere Variante, die defensivere, was gegen eine offensiv starke Mannschaft wie ein KSC natürlich auch verständlich ist.
Ja, und die andere offene Position ist die des Linksverteidigers. Wer beginnt? Ist es Yilmaz oder ist es Suarez? Da bin ich relativ denk, locker,
das
weil
wird tatsächlich die Trainingsleistung viel, ne? Entscheiden. Ja, also das wird im Training, wird nach dem Training entschieden, denke ich mal. Und habe ich bei keinem Bauchschmerzen.
Ja, dann denke ich mal, dass die Rückrunde kommen kann. Also der Club müsste in Form sein. Wir haben mit Karlsruhe noch so eine kleine Rechnung aus dem Hinspiel offen. 2-0 geführt und dann kam Budo. Der wird jetzt nicht kommen.
Ja, wir haben ja noch Schleuse.
Willst du es raufbeschwören oder?
Nein.
Ja, dann schauen wir mal, was da passieren wird. Ein ganz kurzes Thema haben wir noch, aber eines, dem wir auf alle Fälle noch die nötige Aufmerksamkeit schenken sollten. Deswegen machen wir noch eine ganz kurze Unterbrechung und sind dann gleich wieder zurück hier bei Total Beglubbt auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Total Beglubbt. Unsere letzte Etappe des heutigen Tages, aber nicht minder interessant und hörenswert, denn es dreht sich jetzt in diesem Teilabschnitt um die Clubfrauen. Die Clubfrauen sind ja bekanntlich im Sommer aus der ersten Liga wieder abgestiegen und sind dann als Favorit in die Zweitligasaison gegangen und haben dann aber, ja, ich sag mal, einen relativ schwachen Saisonstart gehabt. Die ersten drei Spiele, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Und dann sind sie aber mal so richtig ins Spielen gekommen, Simon. Sie haben nämlich zuerst 7 Siege in Folge gemacht, dann einen Unentschieden beim HSV und dann gleich nochmal 2 Siege geholt und stehen jetzt nach 13 Spielen mit 32 Punkten souverän an der Tabellenspitze, haben auf den ersten Nicht-Aufstiegskandidaten, nämlich den HSV, der auf Rang 5 steht, auf Rang 4 ist die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt.
Also ungefähr so wie die Herren des HSV am Ende. Das ist
ja, so ungefähr. 9 Punkte Vorsprung eben auf die HSV-Damen. Es ist schon eine Hausnummer, ne? Also
ja.
Macht Spaß, da auf die Tabelle zu gucken.
Das auf jeden Fall. Also es hätte auch nicht gedacht, weil ja da doch neue Mannschaften dazugekommen sind, wo es vorher schon hieß, ja, da wird jetzt viel Geld auch in die Frauensparte investiert und dass sie dann sich trotzdem da so absetzen, also kann schon auch sein, dass da ja doch so ein Grundgerüst im Kader geblieben ist, das auch schon erste Liga gespielt hat, was es vielleicht doch gut tut, um sich da etwas abzuheben.
Wobei man fairerweise eben auch sagen muss, dass einige Leistungsträgerinnen den 1. FC Nürnberg vor der Saison verlassen haben. Ich meine, über Lea Paulik haben wir schon gesprochen. Vanessa May ist gegangen. Da ist schon einiges passiert auch im Kader und man musste sich ziemlich neu aufstellen. Aber das scheint ja richtig gut funktioniert zu haben. Man hat auch gleichzeitig die Mannschaft und den Kader nochmal verjüngt, ist in der zweiten Liga, wenn man mal die Zweitmannschaften von Eintracht Frankfurt, von Freiburg und Bayern ausklammert, mit Abstand der jüngste Kader und auch die jüngsten eingesetzten Spielerinnen. Da scheint wirklich was heranzuwachsen und Osman hat da schon, glaube ich, so ein Händchen dafür, so einen Kader auch richtig gut zu entwickeln, ne?
Ja, es ist halt auch schon krass, dass eine Luisa Guttenberger zum Beispiel mit 26 die drittälteste im Kader ist. Also, aber dass hier einfach auch ähnlich wie bei den Herren auch, dass du absolute Stammspielerinnen hast, die gerade mal 20 oder 21 sind. Und dass die dafür so performen, also jeden Respekt, das ist echt ganz stark.
Allerdings hat es auch bei den Clubfrauen jetzt in der Winterpause ein bisschen personelle Veränderungen gegeben. Zum einen hat man für die Außenbahn Julia Pollack verpflichtet, die von RB Leipzig kommt. Und dann gab es allerdings im Sturm noch so ein kleines Bäumchen-Wechsel-Spiel, von dem ich jetzt nicht weiß, was war da der ausschlaggebende Punkt. Und zwar hat Nele Bauereisen den 1. FC Nürnberg verlassen und ist zum direkten Konkurrenten zu Union Berlin gewechselt, die auf Platz 2 stehen. 28 Punkte, 4 Punkte hinter den Clubfrauen. Und im Gegenzug hat man aus Gütersloh Jacqueline Baumgärtel verpflichtet, die im Moment in der Torschützenliste der zweiten Liga ganz oben steht. Jetzt stellt sich mir halt die Frage, ist Nele Bauereisen gegangen, weil man Jacqueline Baumgärtel verpflichtet hat? Oder hat man Jacqueline Baumgärtel verpflichtet als Ersatz, weil Nele Bauereisen unbedingt gehen wollte?
Ich würde Ersteres sagen. Also ich glaube, also ist natürlich jetzt auch einfach nur meine persönliche Ansicht. Du hast halt Medina Desic als und Nasi Lein als Stürmerin 2 und 1. Hast jetzt mit Jacqueline Baumgartl noch jemand definitiv für die erste Elf dazugeholt. Und dann wäre Nele halt quasi erst die zweite Einwechselstürmerin geworden. Und vielleicht hat sie sich gedacht, nee, okay, Union sind auch am Aufstieg dran als Tabellenzweite. So kann ich dann auf jeden Fall, so kriege ich meine Einsatzzeiten und werde nächste Saison auch höchstwahrscheinlich erste Bundesliga spielen können.
Also war auch so das Erste, was ich gedacht hatte. Auf der anderen Seite die Tatsache, dass man erst mit einer Stunde Abstand den Abgang von Nele Bauereisen bekannt gibt und dann die Verpflichtung von Jacqueline Baumgärtel. Da bin ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, was da jetzt der ausschlaggebende Punkt war. vielleicht wollte Nele Bauereisen einfach ja so ein Stück auch aus der Komfortzone mal rausgehen, mal was anderes sehen. Berlin ist jetzt auch nicht die hässlichste Stadt und
ja doch.
Ah, da können wir jetzt trefflich streiten. Ich mag Berlin.
Berlin riecht komisch. Nee, aber klar, für eine 20-Jährige nach Berlin, das ist irgendwie so, wenn du jetzt 8-20-Jährige fragst, in welche Stadt sie wollen, ist wahrscheinlich 7-mal Berlin dabei.
Und sie war halt wirklich, wie du schon sagst, sie war nur Stürmerin Nummer 3. Und hat halt für sich jetzt irgendwie eine bessere Perspektive in Berlin gesehen. Und beim 1. FC Nürnberg hat man sich halt gedacht, ja, okay, wenn du möchtest, können wir dich schon ziehen lassen, aber nur, wenn wir den nötigen Ersatz kriegen. Und Gütersloh im Moment auf Rang 11, zwar 4 Punkte vom direkten Abstiegsplatz, aber halt auch nur einen Rang davor. Für die ist es natürlich hart, so eine Spielerin wie Jacqueline Baumgärtel, die so viel Buden jetzt in der Vorrunde schon gemacht hat, zu verlieren. Denen wird es richtig wehtun, denke ich mal.
Ja, also natürlich ist es schon auch clever, weil ja, also ich würde jetzt Gütersloh nicht als direkten Konkurrenten bezeichnen, weil die haben ja nicht mal die Hälfte der Punkte und spielen ja auch eher gegen den Abstieg. Aber da halt jemand ja vielleicht auch einen anderen Zweitligisten ausstechen, der sie vielleicht nächste Saison geholt hätte. Weil wenn jemand, wenn die beste Torschützin der zweiten Liga vom 11. platzierten Verein kommt, ne, ist das natürlich auch, zeugt es schon von hoher Qualität der Spielerin. Und wenn die jetzt da einen gescheiten Verein oder ein gescheites Team dahinter hat, dann kann das schon die noch ein bisschen weiterheben. Und da wird es schon, ich glaube, die wird uns in der Rückrunde Freude machen. Also da, die wird schon noch ein paar draufpacken.
Ja, also bin ich auch sehr gespannt und habe mir auch vorgenommen, in der Rückrunde das ein oder andere Spiel mir mal anzuschauen wieder. In dem Zuge kam jetzt die Tage auch noch das Go, dass Amelie Töhle ihren Vertrag verlängert hat. Die zentrale Position in der Dreierabwehrkette ist damit jetzt auch wieder safe. Sie hat verlängert und ja, sind eigentlich ziemlich gute Aussichten, die Clubfrauen im Moment haben. Wie gesagt, 9 Punkte Vorsprung auf den HSV auf Rang 5. Man soll Wie sagt man, das Fell des Bären erst verteilen, wenn er erlegt ist?
Ja.
Oder ist das jetzt schon wieder zu martialisch?
Ja.
Aber sagen wir mal so, da müsste schon wirklich mit dem Teufel jetzt zugehen, wenn man das Ganze noch verspielt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und es ist, ja, sie wissen, worauf es ankommt. Wie gesagt, sie ging als Favorit in die Saison, einfach als Absteiger, und werden gerade dieser Rolle gerecht, und das ist doch auch nicht schlecht, wenn man ein Team hat im Verein, um das man sich keine Sorgen machen muss, wobei ich das jetzt bei den Herren auch nicht sehe.
Ja, dann machen wir uns um beide Mannschaften im Moment erst einmal nicht mehr ganz so viel Sorgen. Startschuss für die Rückrunde der Herren ist, wie gesagt, am Sonntag um 13.30 Uhr. Die Clubfrauen haben bis zum ersten Pflichtspielen in der Rückrunde noch ein wenig mehr Zeit, denn das findet erst am 9. Februar um 14 Uhr am Max-Morlock-Platz gegen die Schanzerinnen statt. Nahezu zeitgleich zu den Herren allerdings, nämlich diesen Sonntag um 14 Uhr haben die Clubfrauen ihr erstes Testspiel gegen die TSG Hoffenheim, auch wieder am Pfalzner Weiher. Ja, über anderthalb Stunden, Das war ein ziemlicher Aufnahmemarathon. Da möchte ich mich ganz herzlich beim Simon bedanken. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Vielen lieben Dank, Simon, für deine Zeit.
Sehr gern und weißt ja immer wieder gern auch.
Ich nehme dich beim Wort, das weißt du. Total beklubbt findet ihr bei X. Nein, ab Februar nur noch als Relikt vergangener Zeiten. Neue Posts werden dann aus Protest gegen Tumberechtsidioten wie Elon Musk dort keine mehr abgesetzt. Stattdessen findet ihr uns natürlich bei Blue Sky sowie weiterhin bei Facebook und Instagram. Zumindest vorübergehend, bis sich auch hier eine Alternative auftut. Denn ein Knicken vor Populisten im Range eines US-Präsidenten wollen auch wir weiterhin nicht unterstützen. Aber wenn sich hier etwas tut, dann erfahrt ihr das natürlich rechtzeitig. Bis dahin freuen wir uns dort auf Feedback und wenn ihr Total Beklubbt auf diesen Medien folgt, abonniert auch gerne Total Beklubbt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl. Eine gute Bewertung hilft uns da selbstverständlich. Ich wünsche euch und uns einen erfolgreichen Pflichtspielauftakt ins Jahr 2025. Eine schöne Restwoche, bleibt stabil und gesund und bis zur kommenden Ausgabe von Total Beklubbt hier auf meinsportpodcast.de.
Total Beklubbt in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.